Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit Bettina Breitenbücher. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Als Insolvenzverwalterin, da treffen Sie auf Menschen, denen sicher in vielen Momenten dort gerade die Existenz wegbricht. Wie werden Sie da begrüßt? Mit gemischten Gefühlen?
Mit gemischten Gefühlen. Es hängt auch davon ab, wer den Insolvenzantrag gestellt hat. Es gibt Eigenanträge, wo also der Unternehmer selbst aufgrund seiner Situation sich entschließt, Insolvenzantrag zu stellen. Der geht natürlich anders in ein Insolvenzverfahren hinein wie ein Unternehmer, der vielleicht gar nichts weiß vom Insolvenzantrag, der einfach Zahlungsrückstände bei gewissen Gläubigern hat, wo ein Gläubiger dann Insolvenzantrag stellt und für den das dann völlig überraschend kommt.
Wie gehen Sie denn dann mit rein? Mit welchem Gefühl?
Ich weiß ja, wie so ein Insolvenzverfahren abläuft und ich bin mir dann schon darüber im Klaren, dass die Menschen da persönlich in einer schwierigen Situation sind. Wobei man auch unterscheiden muss, sind es große Unternehmen, sind es kleine Unternehmen. Große Unternehmen sind sehr selten Inhaber geführt. Es gibt börsennotierte Aktiengesellschaften, wo Aktien im Streubesitz sind. Da gibt es einen Vorstand, ein Management. Die sehen das sehr distanziert und sachlich. Während bei, sag ich mal, schon kleineren mittelständischen Unternehmen, also auch wenn es juristische Personen sind, GmbHs, der Unternehmer selber der Geschäftsführer ist und die sind viel stärker persönlich betroffen.
Gehört es für Sie dazu, sich unbeliebt zu machen?
Nö. Nee, also ich muss mich da nicht künstlich unbeliebt machen. Ich werde natürlich schon, ich sage das auch immer, Maßnahmen ergreifen. Also auch wenn man ein Unternehmen fortführen und sanieren will, muss man verschiedene Vertragsverhältnisse restrukturieren. Man muss prüfen, welche Verträge erhält man nicht. Kann auch für den Geschäftsführer selbst in eine Situation münden, wo ich Haftungsansprüche gegen ihn geltend machen muss. Aber ich versuche schon mit den Menschen, die man dort vor Ort vorfindet, zu kooperieren und ordentlich mit den Menschen umzugehen, damit man einfach eine Fortführungsperspektive auch darstellen kann.
Sie sind Juristin, ja. Sie hatten selbst Kanzleien in Heilbronn und Erfurt geleitet und sind seit 17 Jahren geschäftsführende Partnerin einer Sozietät, die bundesweit mit fast 30 Büros vertreten ist. Und Sie selbst gelten als eine Top-Insolvenzverwalterin in Deutschland. Woran wird denn der Erfolg gemessen?
Ja, ich denke an der Zahl der Sanierungen, wobei ich für mich mich gar nicht mehr nur als Insolvenzverwalterin sehe, also sondern mehr so als Restrukturierungsexpertin. Der Markt hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Es gab auch Gesetzesinitiativen, also ein Gesetz heißt ESUG, das ist ein Gesetz zur Erleichterung von Unternehmenssanierungen. Das ist seit 2012 in Kraft.
Und das Hintergrund ist, müssen wir vielleicht kurz erläutern, weil auch die Zahl der Unternehmenspleiten zurückgeht und Unternehmen mehr und mehr restrukturiert werden können, richtig?
Der Rückgang der Insolvenzen in den letzten Jahren hat jetzt nicht unbedingt mit dieser Gesetzgebung zu tun. Die Volkswirtschaft in den letzten Jahren ist einfach sehr stabil und deshalb hat man weniger Insolvenzen. Aber die gesamte Branche rechnet damit, dass sich der Trend ändert, dass es also in der Zukunft wieder steigende Insolvenzzahlen geben wird, weil sich einfach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eintrüben. Und solche Gesetzesinitiativen haben ja einen jahrelangen Vorlauf. Das kam schon, auch aus den Krisenjahren. Und es sollte einfach, die Sanierungskultur ein bisschen verändert werden. Das muss man vielleicht auch historisch betrachten. Also die ganz alte Konkursordnung, die datierte aus 1877. Und damals war ein Konkursverwalter praktisch der Totengräber. Und das ist heute nicht mehr so. Also heute versucht man, Unternehmen zu sanieren, am Leben zu erhalten. Und man hat sich da auch, von diesen strikten Insolvenzverfahren etwas gelöst. Auf EU-Ebene wird im nächsten Jahr oder in diesem Jahr eine Richtlinie verabschiedet werden für ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren. Und das weitet den Bereich, der gerichtlich geordneten Sanierungen auch auf den vorinsolvenzlichen Bereich aus.
Sie gelten als eine der Top-Insolvenzverwalterinnen in Deutschland. Können Sie uns mal erläutern, wann wird denn überhaupt ein Insolvenzantrag gestellt?
Ja, in der Regel bei Zahlungsunfähigkeit. Wobei es auch wieder Unterschiede gibt. Also wenn jemand ein Einzelunternehmer ist, dann ist ein Insolvenzgrund nur die Zahlungsunfähigkeit. Bei juristischen Personen, also GmbHs zum Beispiel, da gibt es auch noch die Überschuldung als Insolvenzantragsgrund. Und wenn ein Geschäftsleiter also feststellt, dass sein Unternehmen zahlungsunfähig oder eben überschuldet ist, dann ist er verpflichtet, also dann muss er Insolvenzantrag stellen.
Und wer kann so einen Antrag stellen?
Ja, also in der Regel jemand, der einen Eigenantrag stellt, also wenn das die Geschäftsleitung selbst macht, die wird sich in der Regel beraten. also bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt und dann eben mit in Begleitung eines Beraters sozusagen den Insolvenzantrag stellen, weil es ist doch auch einigermaßen komplex heutzutage, einen zulässigen Insolvenzantrag zu stellen.
Ja, das glaube ich. Und mit sehr viel Bürokratie verbunden, können Sie uns mal so einen typischen Ablauf einer Insolvenz erläutern oder gibt es den vielleicht auch gar nicht, so einen typischen Verlauf?
Ja, also doch, es gibt schon typische Verläufe. Also in der Regel wird ein Insolvenzantrag gestellt. Jetzt nehmen wir mal den Fall eines Eigenantrages. Ne? Dann erwartet mich der Geschäftsleiter ja schon, der Geschäftsführer. Also er reicht seinen Antrag ein bei Gericht. Es gibt einen Insolvenzrichter, der zuständig ist. Dort gibt es Geschäftsverteilungspläne bei Gericht. Dieser Insolvenzrichter fasst einen Beschluss, der wählt den Insolvenzverwalter aus. Und in diesem Beschluss werde ich dann beauftragt, zunächst mal ein Sachverständigengutachten zu erstellen über die Vermögenslage des Unternehmens. Und diesen Auftrag bekomme ich dann per Fax, heutzutage auch manchmal per E-Mail. Und dann weiß ich also, es ist ein neuer Auftrag da. Ganz selten, wenn es größere Unternehmen sind, kriegt man auch mal telefonisch schon einen Anruf vom Gericht, wo das avisiert wird. Und ich nehme dann auch wirklich sofort Kontakt auf mit dem Schuldnerunternehmen. Und dann besprechen wir uns, wenn wir uns zusammensetzen. Das geht dann alles sehr schnell. Und dann versuche ich mir erstmal einen Überblick über so ein Insolvenz, über das Unternehmen zu verschaffen. Und dann muss man relativ schnell entscheiden, kann man das Unternehmen fortführen? Ist es vielleicht schon geschlossen? Und dann gibt es noch zwei Phasen. Also es gibt das vorläufige Insolvenzverfahren. Das sind so ein paar Wochen. Da prüfe ich, ob das Insolvenzverfahren eröffnet und durchgeführt werden kann. Das mündet in ein Gutachten. Ich schreibe also so eine Art betriebswirtschaftliches Gutachten.
Ja.
Und dann wird es eröffnet und dann geht man ins eröffnete Insolvenzverfahren und kann dort Maßnahmen umsetzen.
Und Sie sagen, in jeder Krise steckt die Chance, die Dinge zum Positiven zu verwandeln. Wenn wir jetzt mal auf Insolvenzen schauen, bei Schlecker zum Beispiel, da haben 35.000 Mitarbeiter ihren Job verloren, haben bis heute zum Teil keinen. Da gab es keine Gewinner, nur Verlierer.
Ja, das ist in der Tat richtig. Also es ist natürlich nicht in jedem Verfahren, sage ich mal, eine Chance für eine Neustrukturierung, aber eben doch sehr oft. Und das sind auch Chancen, die man mit den gesetzlichen Maßnahmen gut nutzen kann. Also wir können im Insolvenzverfahren Personalrestrukturierung erleichtert machen. Wir können Vertragsverhältnisse lösen. Es gibt ein Wahlrecht für Vertragsverhältnisse. Das heißt, man kann sich also aus Verträgen, die ungünstig sind für das Unternehmen, mit kurzen Kündigungsfristen lösen und so eben dann das Unternehmen neu aufstellen.
Seitens der Gläubiger, dass sich die Insolvenzverwalter bereichern wollten. Wodurch entsteht dieser Vorwurf?
Naja, als Insolvenzverwalter hat man typischerweise schon die Aufgabe, Ansprüche, die vorhanden sind, auch zu realisieren. Sprich, man hat einfach viele, sage ich mal, Beteiligte, von denen man etwas zurückverlangen muss, Gelder zurückverlangen muss oder die Gelder nicht kriegen. Zum Beispiel Lieferanten. Typischerweise kriegen die von mir die Information, jetzt ist erstmal Zahlungsstopp, sie kriegen jetzt kein Geld. Ne? Dann müssen die ihre Rechte erstmal nachweisen, haben Aufwand, haben das Gefühl, sie verlieren Geld. Ist ja auch so. Ne? Dann Arbeitnehmer, die sind in Deutschland sehr gut geschützt über Insolvenzgeld. Also das ist relativ, also nicht einzigartig, aber sehr gut ausgestattet in Deutschland. Aber auch dort gibt es Konstellationen, wo die Arbeitnehmer nicht alle ihre Gelder ersetzt kriegen, also Überstunden, die verfallen zum Beispiel. Und es gibt vor allem die Insolvenzanfechtung. Typischerweise im Vorfeld eines Insolvenzantrages werden die Gläubiger des Unternehmens befriedigt, die wirklich, sag ich mal, wirklich wichtig sind fürs Unternehmen. Und die Gläubiger, die nicht so wichtig sind, die kriegen dann einfach nichts. Und die Insolvenzanfechtung soll eigentlich diese Ungerechtigkeit ausgleichen. Das heißt also, ich muss als Insolvenzverwalter über die Insolvenzanfechtung Gelder zurückholen von Gläubigern, die kurz vor dem Insolvenzantrag oder in bestimmten Konstellationen eben, sagen wir, bevorzugt befriedigt wurden. Dieses Geld hole ich zurück und schütte es am Ende gleichmäßig an alle Gläubiger aus.
Also das geht tatsächlich, dass Sie Geld zurückholen. So entsteht eine Ungerechtigkeit. Kann ein Insolvenzverfahren denn überhaupt gerecht sein?
Naja, die Insolvenzanfechtung soll Ungerechtigkeiten eigentlich ausgleichen. Ja, das Insolvenzverfahren ist gerecht, denn es sorgt für eine gleichmäßige Befriedigung aller Gläubiger. Ne? Und es sollen auch die ungesicherten und unwichtigen Gläubigern die gleiche Quote erhalten wie andere Gläubiger.
Es gibt jetzt gerade den Fall des Kunstberaters Achenbach, haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen. Da gab es 70 Bronzeskulpturen des Künstlers Immendorf und die gingen in die Insolvenzmasse ein, gehörten da aber eigentlich nicht rein. Sowohl die Witwe als auch die Galerie hatten dann geklagt, dass 1,6 Millionen waren es, glaube ich, um diese Summe ging es. Und die hat der Insolvenzverwalter mit in die Insolvenzmasse gepackt. Wo machen Sie aus, was gehört dazu und was gehört eben nicht dazu?
Also, es gibt gesetzliche Regelungen dazu. Zunächst einmal besteht die Vermutung, die gesetzliche Vermutung, dass alles, was im Unternehmen drin ist, zum Unternehmen gehört. Und der Insolvenzbeschlag erstreckt sich zunächst auf alles. Und dann können aber Gläubiger geltend machen oder also jetzt auch irgendwelche Eigentümer, ne, die dann sagen, nein, aber dieser konkrete Gegenstand gehört mir. Das nennt man Aussonderung oder Absonderung, ist auch gesetzlich geregelt und das müssen die dann eben nachweisen und ich prüfe das dann und wenn es denen gehört, kriegen die das heraus.
Und wie oft kommt mangels Masse gar ein Insolvenzverfahren gar nicht zustande? Den Fall gibt es wahrscheinlich auch, oder?
Den Fall gibt es auch, den gab es früher viel öfter, zu Zeiten der Konkursordnung. Wir haben ja seit 1999 die Insolvenzordnung, da waren auch einige Neuerungen drin, um ein Insolvenzverfahren, sage ich mal, oder eine größere Anzahl von Insolvenzverfahren zu eröffnen. Denn dann ist wenigstens eine verantwortliche Person da, die eine geordnete Abwicklung garantiert.
Seit mehr als 20 Jahren sind Sie erfolgreiche Insolvenzverwalterin. Können Sie uns mal kurze Einblicke geben, in welche Branchen Sie überall Einblicke haben?
Ja, also in diesem langen Zeitverlauf sieht man fast alle Branchen. Ich war schon bei Weltmarktführern in der Chemiebranche tätig, habe schon eine große Raffinerie mal in der Insolvenz gehabt, Möbelproduktion, also auch so innovative Produkte wie Teppichbodenbeschichtungen und so weiter.
Möbelproduktion sprechen Sie gerade an. Ich glaube, Sie haben mal eine Fertigungsstraße eines Möbelherstellers umbauen lassen. Wieso das?
Ja, also es war ein Möbelhersteller und wir hatten zwei Fertigungsstraßen, aber ein rückläufiges Umsatzvolumen. Deshalb war das Unternehmen auch in die Insolvenz gekommen. Und wir hatten Dreischichtbetrieb und dann haben wir eben überlegt, wie man aus diesen zwei Fertigungsstraßen eine Fertigungsstraße machen kann, sodass man, einfach die etwas reduzierte Belegschaft dann dort, sag ich mal, effektiv einsetzen kann. Also muss man dann wirklich in die Produktionsabläufe, in die Arbeitsabläufe einsteigen und das umorganisieren.
Wo holen Sie sich das Wissen her?
In der Regel gibt es gute Mitarbeiter vor Ort und mit denen muss man einfach reden. Ja, also diese Schichtleiter, Betriebsleiter, die haben ihren Bereich in der Regel sehr gut im Griff. Und wenn Bereich dort nicht ordentlich geführt ist, dann kann man sich externes Know-how hereinholen, indem man Fachkräfte dazu einstellt oder dazu holt als Berater. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass die zweite Management-Ebene in der Regel sehr gut besetzt ist.
Aber das sind natürlich alles Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Ja. Wie lange kann auch so ein Insolvenzverfahren dann dauern?
Also Insolvenzverfahren können sehr lange dauern. Die längste Betriebsfortführung, die ich hatte, wo ich als Insolvenzverwalterin das Unternehmen fortgeführt habe, das waren 12 Jahre.
Was ist da passiert?
Ja, da gab es einen Rechtsstreit über die Produktionsrechte. Der Gesellschafter selbst hatte die Produktionsrechte für dieses innovative Produkt. Da gab es eine Patentanmeldung, eine Gebrauchsmusteranmeldung. Hat er für sich persönlich beansprucht, hatte mich auf erstmal Unterlassung der Produktion in Anspruch genommen. Das hat er verloren. Dann ging es um Lizenzgebühren und über diese Frage sind wir zweimal bis zum BGH. Beim ersten Mal wurde das zurückverwiesen. Am Ende war es so, dass ich die Produktionsrechte für die Insolvenzmasse sichern konnte. Und erst dann war es überhaupt möglich, das Unternehmen zu verkaufen. Das war aber wirklich ein sehr innovatives Produkt und das Unternehmen ist, also nach 12 Jahren hatte ich den Rechtsstreit dann endgültig gewonnen. Ich hatte die Produktionsrechte, dann konnte ich das verkaufen und das Unternehmen gibt es heute noch und das Produkt gibt es eben heute auch noch.
Woran liegt es denn in so einer Situation dann, dass ein Unternehmen überhaupt pleite geht?
Also in dem konkreten Fall war es die Startphase. Wenn so ein neues Produkt aufgelegt wird, das war eine Teppichbodenbeschichtung, die bitumenfrei ist, daher nicht krebserregend, muss nicht geklebt werden. Und das besteht aus chemischen Mischungen, die auf unterschiedliche Teppichböden angepasst werden mussten. Und da gab es Kinderkrankheiten, sage ich mal, im Aufbau der Produktion. Und die haben die Kinderkrankheiten, sage ich mal, alle ausmerzen können. Also das Produkt hat wirklich wunderbar funktioniert. Aber dieser Prozess hat länger gedauert, als es von denen kalkuliert war. Und die hatten eben auch nur ein gewisses Budget an Fördermitteln und an Bankengeldern. Und die waren einfach aufgebraucht. Und dann hatten die kein Geld, um jetzt den Markteintritt zu finanzieren.
Und es gab einen Fall in Karlsruhe, da waren Sie auch eingesetzt in einem spanischen Restaurant. Da haben Sie gesagt, also am Essen kann es nicht gelegen haben. Das war gut. Was war da der Grund für die Insolvenz?
Also es war ein spanischer Inhaber und der hatte leider vergessen, seine Buchhaltungspflichten nachzukommen. Steuererklärungen eben nicht abgegeben. Das war gar nicht mal böser Wille, sondern ich meine, in der Gastronomie muss man auch sehr viel arbeiten. Und in Deutschland ist es schon so, dass das sehr ernst genommen wird. Und dann gab es eben Schätzungen vom Finanzamt und das konnte da dann nicht mehr.
Wie ging es aus?
Es ging gut aus. Wir haben auch erst in der Insolvenz ein paar Monate das Restaurant fortgeführt. Und es gab dann die Möglichkeit einer übertragenen Sanierung. Jemand anders, also in dem Fall die Ehefrau, hat es aus der Insolvenzmasse heraus gekauft. Also da fließt ein Kaufpreis. Und wie auch immer jetzt die Ehefrau das finanziert hat. Aber sie hat dann alle Arbeitsverhältnisse übernommen. Das Restaurant läuft jetzt unter anderer Regie weiter.
Bettina Breitenbücher, Sie waren erfolgreiche Springreiterin. Haben Sie Trophäen mit ins Bett genommen?
Nee, also mit ins Bett nicht. Aber als Jugendliche, als Kind, ich habe mit 11 Jahren angefangen, Turnier zu reiten. Da hatte ich tatsächlich über meinem Bett ein großes Seil gespannt und habe dort alle meine Schleifen aufgehängt, die ich so gewonnen habe im Laufe der Jahre damals. Und im Wohnzimmer, da hatten meine Eltern eine große Vitrine. Meine Schwester war auch Springreiterin. Und wir haben beide viele Pokale mit nach Hause gebracht. Und die standen dann immer schön in der Vitrine, aber nicht mit ins Bett, nein.
Gibt es so ein Turnier, ein Pokal, wo Sie ganz besondere Erinnerungen dran haben?
Ja, also ich war im Studium dann im Ausland. Ich habe ein Jahr in der Schweiz studiert. Und es gibt Hochschulvergleichsturniere. Und die sind auch auf internationalem hohem Niveau. Und ich war im Nationalteam der Schweiz für einen Nationenpreis. Und dort habe ich, das war in Lund in Schweden 1989, und dort habe ich Springeinzel und Springmannschaft gewonnen. Ich hatte ein Olympiapferd vom Veranstalter gestellt gekriegt. Das war also schon spektakulär.
Wie sind Sie zum Reitsport gekommen? So die typische Mädchengeschichte?
Meine Mutter, die hatte sich immer gesagt, wenn sie erwachsen ist, dann fängt sie an mit Reiten. Und als meine Schwester und ich auf der Welt waren, als wir kleine Kinder waren, hat meine Mutter auch angefangen mit Reiten und hat es jahrelang gemacht. Und mein Vater ist dann auch geritten. Also wir waren dann so eine Reiterfamilie. Und wir Kinder, wir waren einfach jeden Tag im Reitstall und dann kam das automatisch.
Bei Ihnen war die Leidenschaft so groß, dass Sie sogar nach der Karriere gesagt haben, ich steige jetzt ein und organisiere Turniere, und haben dann auch ein internationales Turnier nach Deutschland geholt, mehrfach nach Heilbronn. Wie schwierig war das?
Für mich war das überhaupt nicht schwierig. Also mir hat es Spaß gemacht. Also ich war eben dann im Reitverein Heilbronn und bin dann auch relativ jung, damals mit 28, in den Vorstand gekommen für den Bereich Leistungssport und war im Übrigen auch die erste Frau im Vorstand dieses renommierten Reitvereins überhaupt. Und war dann zuständig für die Ausrichtung von Turnieren. Und Heilbronn hatte schon, sag ich mal, für Baden-Württemberg ein großes Turnier, aber nicht mit nationaler und auch nicht mit internationaler Ausrichtung. Und ich habe dann eben aber, sag ich mal, diese Turnierorganisation mehr aus der Sicht eines aktiven Sportlers betrachtet, weil ich damals auch noch aktiv geritten bin. Ich habe das ein paar Jahre parallel gemacht auch, also die Turnierorganisation und selbst als Springreiterin aktiv zu sein. Und habe dann, sag ich mal, auch von der Organisation her einfach einiges verändert. Und das hat das Turnier sehr attraktiv gemacht, auch für, sag ich mal, den nationalen Bereich. Wir hatten tolle Richter, Turnierrichter mit Olympia-Qualifikation zum Teil. Also ich habe wirklich richtige, gute Fachleute hinzugezogen. Und wir hatten dann Olympiasieger auch am Start. Und so kam es, dass wir dann angesprochen wurden von der FEI, also vom World Cup-Verband sozusagen, ob wir nicht das Vorfinale ausrichten wollten. Das war eine neue, sag ich mal, Kreation. Die wollten ein Wochenende vor dem offiziellen Weltcup-Finale die Finalteilnehmer nochmal auf einem Turnier, sag ich mal, die Möglichkeit geben, unter den europäischen Rahmenbedingungen zu starten, also ich sprich in einer Reithalle.
Bedeutet aber natürlich Vorfinale dann in Heilbronn, das Finale nochmal an einem anderen Ort. Für die Tiere ist das ja eine größere Strapaze. Haben Sie da auch geguckt, dass Sie das anders organisieren können, dass es auch zum Wohl der Tiere reicht?
Also die Tiere sind die Hauptsportler auf einem Reitturnier. Und wir haben das ist tatsächlich so, die Tiere reisen sehr viel. Da kamen ja auch Teilnehmer aus Australien, Indonesien und so weiter. Und also die sind zum Teil Wochen unterwegs, ja, die Pferde fliegen im Jet sozusagen, ja. Und wir haben dann wirklich, sage ich mal, große, ordentliche Turnierboxen organisiert. Das sind mobile Boxen, die stellen wir dann als Veranstalter und die werden nach der Veranstaltung auch wieder abgebaut. Aber das hatten wir wirklich alles großzügig, ordentlich organisiert, gute Fütterung, Wachschutz in der Nacht, weil das wertvolle Tiere sind, ja. Und man versucht es eben für die Tiere so angenehm wie möglich zu machen.
Sie stammen aus Bietigheim-Bissingen und haben die Unternehmenswelt früh kennengelernt, denn Ihre Eltern hatten einen Betrieb für Markisen und Rouleden. Können Sie eine Markise montieren?
Also heute mit etwas Abstand, ich müsste mir Mühe geben. Früher konnte ich das alles, ja. Ich konnte Markisen montieren, ich habe viele Markisen verkauft, auf Baustellen ausgemessen, große Baustellen geleitet und meinen Eltern viel geholfen im Betrieb.
Und diese unternehmerischen Fähigkeiten, die Sie früh kennengelernt haben, was waren da so prägende Fähigkeiten?
Ja, schon hauptsächlich kaufmännische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Also ich habe einfach als Kind schon sehr oft meiner Mutter im Büro geholfen. Die hatte so den kaufmännischen Bereich abgedeckt. Wareneingang verwalten, Rechnungen schreiben, Auftragsbestätigungen schreiben, Kommunikation mit Speditionen, Logistik so ein bisschen. Ja, und dann habe ich mit 16 Jahren meine erste Markise verkauft.
Und Ihre Schwester führt heute den Betrieb. War das für Sie auch eine Option, zu sagen, ich gehe in den Betrieb?
Nee, das war eigentlich schon relativ früh vorgezeichnet bei uns in der Familie, dass bei mir in Richtung Jurastudium geht. Und meine Eltern hatten keinen Sohn, wir waren zwei Mädchen, aber sie wollten natürlich schon, dass der Betrieb weitergeführt wird. Und meine Schwester, die wollte auch nicht studieren. Die hat eine sehr praktische Veranlagung. Sie war die erste Schlossergesellin Baden-Württembergs dann und hat also richtig eine Schlosserausbildung gemacht, hat danach noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht.
Die kann die Markisen also heute auch noch montieren?
Meine Schwester ist Fachfrau für Sonnenschutz aller Art, das kann man so sagen, ja.
Wie kam bei Ihnen die Leidenschaft zu Jura?
Leidenschaft kam erst spät mit 26 und da war ich im Referendariat. Ich hatte schon vorher so die Vorstellung, dass ich jetzt nicht in den typischen Juristenberuf gehe, also Richter, Rechtsanwalt, Staatsanwalt, sondern dass ich mich mehr so in Richtung Unternehmen orientiere, vielleicht Syndikus eines internationalen Konzerns oder sowas. Und hatte dann am Landgericht Heilbronn für die Vorbereitung eines Prozesses, für eine mündliche Verhandlung, ein Gutachten schreiben müssen. Da hat ein Konkursverwalter im Konkursverfahren eine Baustelle weitergebaut, also wollte das zu Ende fortführen, konnte aber dann die Lieferanten nicht mehr bezahlen und ein Lieferant hat ihn verklagt und persönlich in Haftung genommen. Und ich habe dann diese Haftungsvorschriften, also die Rechte und Pflichten eines Konkursverwalters für dieses Gutachten mal mir erarbeitet. Und ich war sofort begeistert und da war mir klar, das ist der Beruf, den ich machen möchte.
Das heißt, mit dem Thema Insolvenz hatten Sie familiär vorher nie etwas zu tun, da etwas mitbekommen haben?
Nein, ja, doch ein kleines bisschen, weil meine Eltern, die waren ja dann Lieferant von irgendwelchen Menschen, die Markisen gekauft haben. Und dort ist auch schon passiert, dass meine Eltern sich maßlos geärgert haben, weil jetzt eben Insolvenz war und sie, also damals noch Konkurs, und sie dann ihr Geld nicht gekriegt hatten, aber die Markise war ausgeliefert.
Ja, und Ihre Einstellung, weil Sie sagen, ja, in jeder Krise steckt auch eine Chance zur positiven Veränderung. Gibt es da auch eigene Prägungen innerhalb Ihrer Persönlichkeit?
Ja, naja, klar, in jedem Leben gibt's Umbrüche und man muss, die lassen sich nicht verhindern, ja. Man muss dann eben, sagen wir mal, man hat auch Phasen der Trauer dann sicherlich, wenn Umbrüche kommen, aber man muss dann sich selber auch mal sagen, so, und jetzt geht's weiter und man muss nach vorne schauen. Und wenn ich im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in ein Unternehmen reinkomme, ich kann natürlich ganz anders nach vorne schauen, sage ich mal, und auch prüfen, was für Perspektiven gibt's hier, als jemand, der, sage ich mal, in dieser Situation gefangen ist und dort vielleicht auch im Moment nicht den Überblick hat. Aber in der Regel klappt es ja auch, dass man Unternehmen restrukturieren kann, sanieren kann und dass sie vielleicht verändert oder verkleinert, aber doch in irgendeiner Form weiter bestehen.
Als Insolvenzverwalterin haben Sie in den vergangenen 20 Jahren, mehr als 20 Jahre sind es inzwischen schon, mehr und mehr aber auch die Aufgabe einer Unternehmensberaterin übernommen. Wo rührt das her?
Ja, also ich würde eher sagen Restrukturierungsexpertin, weil mein Kerngebiet ist schon, sage ich mal, die Unternehmenssanierung ab einem Stadium, wo die normalen Unternehmensberater, sage ich mal, am Ende sind, weil es dann tatsächlich auch Insolvenzbezug bekommt. Da hat sich aber, sage ich mal, die Sanierungskultur in Deutschland in den letzten Jahren schon gravierend verändert. Das hing mit einer Gesetzesänderung zusammen, dieses ESUG, also Gesetz zur Erleichterung von Unternehmenssanierungen, die Eigenverwaltung gestärkt hat. Und führt dazu, dass also Unternehmen, die Geschäftsleitung, sich selbst im Insolvenzverfahren reorganisieren kann.
Aber da brauche ich natürlich Beratung dann.
Da braucht man Beratung, genau. Und deshalb ich sehe mich gar nicht mehr nur noch als klassischer Insolvenzverwalter, sondern ich übernehme dann tatsächlich in der Eigenverwaltung die Restrukturierungsberatung oder gehe auch sogar ins Organ als CRO, als Chief Restructuring Officer.
Gibt es denn etwas, was all diesen Strukturierungen gemeinsam ist? Können Sie da so etwas wie einen roten Faden ausmachen?
Ja, die Insolvenzursachen sind vielfältig. Ja, da muss man schon konkret auf den Einzelfall schauen. Es ist natürlich so, dass die Unternehmen irgendwo ein Liquiditätsproblem haben, unterkapitalisiert sind, vielleicht verkrustete Kostenstrukturen haben, wo man einfach mal, sag ich mal, richtig systematisch durchgehen muss, welche Geschäftsbereiche führen wir fort, legen wir Geschäftsbereiche still, sucht man sich vielleicht einen Investor, der den Geschäftsbereich übernimmt und in seine größere Struktur integriert. Ja.
Können wir vielleicht an einem Beispiel mal festmachen, wo Sie Geschäftsbereiche gerade ansprechen. Zum Beispiel Douglas hatte ja versucht, auch in einen Modebereich reinzukommen, ist aber schiefgegangen.
Ja, also das ist aus der Presse bekannt. Douglas hatte mal ein Engagement, ein Herrenausstatter, also Herrenmode, Filialist, völlig anderer Geschäftsbereich als das eigentliche Kerngeschäft von Douglas. Und das wurde dann aber verkauft. Das wurde dann an einen Finanzinvestor verkauft. Finanzinvestoren können im Einzelhandel aber auch nicht die Geschäftsmodelle realisieren, die sich typischerweise vorstellen. Das war dann dort auch so. Das ging dann in die Insolvenz 2009, wurde restrukturiert, reorganisiert. Also mit dieser Insolvenz hatte ich nichts zu tun. Und dann, bedingt durch die Veränderungen im Einzelhandel, kam es aber nochmal zu einer erneuten Insolvenz. Und dort haben wir dann also in der Eigenverwaltung die Geschäftsleitung beraten und haben dann nochmal eine übertragende Sanierung realisiert.
Und jetzt sind die Insolvenzen in den vergangenen Jahren ja extrem zurückgegangen. Die Restrukturierungen haben zugenommen. Sie haben aber eingangs der Sendung schon gesagt, na, die Insolvenzen werden wieder zunehmen. Gucken Sie da in die Glaskugel?
Naja, das sind Wirtschaftsindikatoren. Ja, also es gibt ja verschiedene Wirtschaftsmedien, die auch die Bankenpolitik mal erläutern oder sowas. Und unter Wirtschaftsfachkreisen oder sowas, da sagen eigentlich alle, es deutet sich an, also dass die Zinsen wieder erhöht werden oder zumindest diese Niedrigzinspolitik nicht mehr lange anhält.
Das Wachstum ist nicht mehr so groß.
EZB reduziert ihre Anleihenkäufe und das sind schon alles Indikatoren, dass es, sagen wir, wieder ein bisschen gestrafft wird insgesamt. Und die Rahmenbedingungen verändern sich. Ne? Handelskrieg zwischen USA und China trübt die deutsche Wirtschaft ein. Dann werden die Prognosen nach unten korrigiert. Das sind alles Indikatoren dafür, dass wir mittelfristig doch wieder damit rechnen, dass es mehr Insolvenzen gibt.
Wenn eines Ihrer Kinder sagen würde, ich möchte den Job auch machen, was würden Sie dem sagen?
Ja, die Kinder müssen das machen, was sie machen wollen. Dann sollen sie das machen.
Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen ist der Job verbunden?
Ja, also man muss schon, sage ich mal, eine gewisse natürliche Autorität ausstrahlen. Ich denke, man braucht ein fundiertes Fachwissen, um auch wirklich, sage ich mal, schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen zu können. Man kann eben in dem Beruf nicht sehr lange nachlesen oder überlegen, reflektieren, sondern manche Entscheidungen, gerade am Beginn eines Insolvenzverfahrens, sie müssen wirklich relativ schnell getroffen werden. Und da braucht man, sage ich mal, einfach ein fundiertes Know-how.
Ja, heißt aber auch, Fehlentscheidungen bleiben nicht aus. Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, was war vielleicht eine große Fehlentscheidung? Gab's die?
Fällt mir so spontan keine ein. Gab es bestimmt, dass man auch mal irgendwo Fehler macht. Aber man hat ja auch Möglichkeiten, Fehler zu korrigieren. Ja, also so richtig gravierende, also fällt mir jetzt spontan keiner ein.
Sie haben viele Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmen. Wenn heute jemand ein Unternehmen gründen möchte, was würden Sie dem raten?
Ganz wichtig, die Buchführungspflichten von Anfang an wirklich ernst nehmen. Ja, also unsere Finanzämter verstehen wenig Spaß mit nicht abgegebenen Steuererklärungen. Und dafür braucht man eben von Anfang an einen ordentlichen Steuerberater, dass die Buchhaltung aufgegleist wird. Ja, dass einfach, sage ich mal, von der Seite alles in geordneten Bahnen verläuft und da ein gewisser, sage ich mal, Automatismus auch entsteht. Das ist ganz wichtig, dass man das am Anfang gleich mitbedenkt. Und eben, sag ich mal, für sich selber schon so eine Art Businessplan machen, also mal wirklich mal 1-2 Jahre nach vorne schauen, sich mal ernsthaft fragen, welche Umsätze erwarte ich in dieser Zeit, ja, also was ist auch gefühlt realistisch jetzt, und dann auch wirklich nochmal einen kritischen Blick drauf werfen, welche Kosten kommen in diesen 2 Jahren auf mich zu, dass man dann mal seinen Liquiditätsbedarf für die ersten 2 Jahre sieht, dass einem nicht gleich nach einem Jahr die Luft ausgeht.
Es gibt ja eine große Start-up-Szene auch bei uns in Deutschland mit sehr innovativen Produkten, da haben Sie sicherlich auch Einblicke, inwiefern, was stellen Sie da fest, wird da viel, gehört das Scheitern da zum Programm?
Ja, das gehört leider zum Programm, also ich hatte ja vorhin schon den Einfall erwähnt mit dieser innovativen Teppichbodenbeschichtung.
Bitumen.
Mit dem Bitumenfreien, genau. Da hat es ja im Grunde, sage ich mal, auch nur über die Insolvenz geklappt, aber immerhin, das Produkt ist heute am Markt. Ja. So, aber ich kenne auch wirklich sehr innovative Produkte, die von Firmen entwickelt wurden, die es eben nicht geschafft haben, dann auch nicht in der Insolvenz. Also zum Beispiel habe ich momentan noch ein Insolvenzverfahren, da wurde ein Bio-Kampfstoff-Detektionsgerät entwickelt.
Heißt?
Wenn an einem Flughafen Giftalarm ist, Anthrax oder sowas, ja, dann ist es sehr aufwendig, muss der ganze Flughafen natürlich gesperrt werden, aber man muss dann diese Proben ins Labor bringen und das mit, also Hochsicherheitsanzügen, dass man es nicht einatmet, nicht berührt und so weiter. Und dort gibt's also, die haben entwickelt ein mobiles Gerät, mit dem man das analysieren kann, wie Sprengstoffanalyse am Flughafen heute zum Teil, ja. Und da so können die also verschiedene Biokampfstoffe, also Atomwaffen nicht, aber biologische und chemische Kampfstoffe kann man damit über gewisse Reagenzien dann detektieren.
Klingt doch erstmal ganz sinnig. Warum sind die in der Krise?
Die Entwicklungsphase hat einfach wesentlich länger gedauert als geplant. Und immer auch, wenn man Fördermittel kriegt für solche Entwicklungen, muss man einen Eigenanteil an eigenen Finanzmitteln bringen. Und die waren 10 Jahre in der Entwicklungsphase. Es ist auch, sage ich mal, im Testbetrieb schon gelaufen. Es gibt auch einen Prototyp. Ja. Wir haben auch die vollständige Dokumentation und die Erfinder, die damals tätig waren, die sind auch heute noch, also wir haben noch Kontakt zu denen, die arbeiten jetzt woanders, aber wir haben Kontakt zu denen. Aber die haben es eben nicht geschafft, das, sage ich mal, am Markt zu platzieren. Da hat einfach unterwegs das Geld aufgehört. Die hätten dann noch Fördermittel gekriegt, aber die konnten keine Eigenmittel mehr bringen. Dann gibt es auch keine Fördermittel und dann ist es zu Ende.
Wäre das nicht Ihr Job gewesen, dann einen Investor zu finden?
Ja, wir haben auch gesucht. Wir haben auch lange Jahre mit großem Einsatz gesucht. Das ist aber sehr speziell. Da gibt es dann auch Konkurrenten, die versuchen, den Markteintritt dieses Gerätes zu verhindern, weil sie selbst noch an einem Gerät forschen, das eine ähnliche Funktion erfüllt. Und irgendwann mal ist man dann überholt vom Markt und dann macht es keinen Sinn mehr.
Ich sage herzlichen Dank für die Einblicke in das Leben und den Alltag einer Insolvenzverwalterin.
Vielen Dank.
Bettina Brettenbücher.
Eins gehört.